Meine Zuneigung zu Jesus ist wirklich groß. Seine Lehre, seine Einsicht und sein Opfertod bewegen mich zur Verehrung. Aber ich muss die orthodoxe Lehre, dass Jesus eine Inkarnation Gottes im feststehenden Sinne des Wortes gewesen oder dass er der einzige Sohn Gottes ist, ablehnen. Ich glaube auch nicht an die Lehre von der Übertragbarkeit der überschüssigen Verdienste. Sein Opfertod ist Vorbild und Beispiel für uns. Jeder von uns muss sich um seines Heils willen kreuzigen lassen.
Christlicher Glaube. Eine Miniserie der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz in Kooperation mit dem REFLAB. Gehostet von Manuel Schmid und Stefan Gitte.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Spezialserie, wo wir euch mit jeder Folge ein neues Menü aus einem Sechsgänger zu den christlichen Glaubensmahlzeiten servieren. Und heute sind wir bei der Christologie angekommen, bei der Person Jesus von Nazareth, bei Jesus, dem Christus. Und eingestiegen sind wir mit einem Zitat, das wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen in unserer heutigen Zeit unterschreiben könnten. Es stammt von Mahatma Gandhi, der in einem Brief beschrieben hat, was Jesus ihm bedeutet.
Ja, und ich glaube, das ist doch anschlussfähig für ganz viele Zeitgenossen, weil das ist ja auch ein Phänomen. Also wir reden über Jesus in dieser und in der nächsten Folge ganz zentral. Und es findet sich, oder ich sag's mal so, es finden sich ganz leicht Leute, die an der Kirche Anstoß nehmen. Es finden sich ganz leicht Leute, die mit dem Christentum nichts am Hut haben oder sogar Schimpf und Schande ausgießen über den Kirchen und ihren Skandalen und so weiter. Aber es finden sich sehr schwer Menschen, die sagen, nö, Jesus finde ich scheiße irgendwie. Also die allermeisten Menschen, auch ganz säkularisierte Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, auch Menschen, die jetzt nicht kirchlich sozialisiert sind und sich als religiös unmusikalisch bezeichnen, würden doch allermeist sagen, nee, also Jesus war schon ganz okay.
Ja, genau, Jesus war ganz okay. Und für viele ist er sogar mehr als okay. Er ist ein Reservoir an Werten, an guten Intuitionen, an Ideen, die uns helfen, zwischenmenschlich gut miteinander umzugehen. Wir haben ein paar Dinge sogar schon in Folgen zuvor angesprochen, also die Idee, dass wir uns unsere Schuld vergeben können, dass wir uns verzeihen können. Mhm. Ist etwas, was Jesus ganz prominent treten hat. Er hat auch für viele sozialkritische Themen eine beeindruckende Sprache gefunden. Mhm. Mit Vehemenz hat er sich für Arme, Entrechtete eingesetzt, hat immer wieder auch die Würde und den Wert derjenigen betont, die nicht mächtig sind, die nicht an den Schalthebeln der Macht sitzen. Mhm. Und daran können auch heute noch viele Menschen, egal ob sie jetzt an Gott glauben oder nicht, anschließen.
Ja, es gibt wenige, die irgendwo in dem, was sie von Jesus und seinem Leben mitbekommen haben, nicht auch irgendwie ein Vorbild sehen würde. Es gibt natürlich diese Extreme, so ein Nietzsche, der sagt, das ist quasi das Christentum ist eine Religion der Schwachen. Aber witzigerweise findet sich sogar und gerade bei Nietzsche eine eigentümliche Faszination für die Person von Jesus selber. Also selbst wenn man das Christentum als eine Religion der Gescheiterten, als eine Loser-Religion abtut, dann ist Jesus sticht irgendwie dann doch noch einmal heraus. Also ja. Dass irgendwo kommen viele Menschen nicht darum herum, ja, so wie du das gesagt hast, nicht nur zu finden, Jesus war ganz okay, sondern sogar eine gewisse Faszination für diesen Mann zu empfinden.
Und das, was man ja dann häufig tut damit, ist so zu sagen, na ja, eigentlich Jesus, das war wirklich eine ganz besonders gute Person und der hat auch viele Dinge schon richtig erkannt damals in seiner Zeit. Schade, dass die nachfolgenden Generationen dieses Bild so verfälscht und verzerrt haben und einen riesen Hokuspokus darum gemacht haben, weil eigentlich wäre das ein ganz toller Weisheitslehrer, von dem wir vieles mitnehmen könnten. Die Kirche hat's halt dann verbockt. Oder das ist ein bisschen die Idee. Aber lass uns doch zunächst mal zu dem kommen, was viele wirklich schätzen und toll finden. Und ich glaube, so ein Kondensat davon findet sich im Matthäusevangelium in der Bergpredigt. Das ist ja gar nicht so wahnsinnig lang. Also wenn man heute Gottesdienste besucht, könnte man ja denken, das Leben von Jesus hat maßgeblich aus Predigten bestanden. Aber das sind ja nur zwei Kapitel. Und wenn wir uns da mal anschauen, was sind so die Kernthemen, die Jesus aufwirft in seiner Bergpredigt, dann kann man sagen, ja, das sind so Kernbotschaften wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Vergebung und die Möglichkeit für jeden Menschen umzukehren, anders zu leben, auch wenn man es bis jetzt verbockt hat. Mhm. So ein bisschen so würde ich zusammenfassen.
Ja.
Gibt's etwas aus der Bergpredigt, Manu, wo du sagst, das ist dir ganz besonders wichtig?
Ja, ich find's einfach beeindruckend, eigentlich durchgängig, wie Jesus Partei ergreift, auch in der Bergpredigt für Menschen, die in unserer Gesellschaft und auch in der damaligen eben gerade nicht geachtet und nicht privilegiert waren und wie Jesus ganz vieles auf den Kopf stellt. Also schon eingangs mit den Seligpreisungen, den sogenannten Seligpreisungen, also da werden Menschen glücklich geschätzt oder glücklich genannt und es sind genau diejenigen, die man eigentlich nach gängiger Intuition und Bauchgefühl eben eigentlich eher als armselig bezeichnen würde oder als eben unglücklich oder als vom Schicksal bestraft oder wie auch immer. Die Armen, die Verfolgten, die Entrechteten und die werden von Jesus irgendwie im Zuge einer ganz anderen Wirklichkeitswahrnehmung, werden die glücklich geschätzt und es wird ihnen Gutes verheißen.
Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Auf diese Stelle müssen wir nochmal ganz prominent zurückkommen, Manu. Das machen wir auch noch, versprochen. Für mich ist so etwas vom Herausforderndsten und vom Schönsten in der Bergpredigt, ist dieser Abschnitt über die Feindesliebe.
Ja.
Also, wo er sagt, hey, bei uns gilt doch eigentlich, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Aber ich sage euch jetzt, liebt eure Feinde und betet sogar für die, die euch verfolgen. Das finde ich eine unglaubliche Freiheit, die in diesem Satz liegt. Also ich lese das gar nicht so als Verpflichtung, sondern wirklich als einen Zuspruch, hey, du musst nicht hassen, du kannst das loslassen, etc. Und das sind ja Dinge, die uns heute ja immer wieder beschäftigen. Also wie gehen wir um mit dem ganz großen Thema Vergebung?
Ja.
Wie gehen wir um mit dem Thema persönlicher Traumata, die wir loslassen wollen? Das sind natürlich richtige Schätze, die da drin liegen.
Ja, also absolut. Aber du hast damit natürlich schon auch einen Zug im Leben und in der Lehre von Jesus angesprochen, die bereits irgendwie über dieses allzu harmlose Bild hinausweist von Jesus als einem guten Menschen, der irgendwie ganz nette Grundsätze vertreten hat. Also es wird da auch schon deutlich, dass Jesus mit seiner Lehre eine große Herausforderung auch darstellt. Oder das, das sind Dinge, also weißt du, es geht nicht einfach um den netten Nachbarn, der einem immer grüßt und auch mal in der Waschküche den Vortritt lässt oder so, sondern es ist dann wirklich, also da geht's dann schon ans Eingemachte und da merkt man, ja, Weisheitslehrer granted, geschenkt und ein Mensch mit bewundernswerten moralischen Maßstäben, aber es geht weit hinaus über bloße Nettigkeit.
Ja, es ist sogar gar nicht nett. Also wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anschaut, dann sagt er eigentlich immer, hey, bei uns gilt das. Mhm. Und quasi Subtext, ihr meint, ihr seid gerecht, wenn ihr euch an sowas haltet. Aber hey, Gerechtigkeit wäre nochmal eine ganze Stufe mehr.
Mhm.
Also das Beispiel vom Tötungsverbot, oder du sollst nicht töten, was dann wirklich ausgeweitet wird. Das heißt aber auch, du darfst nicht mal auf deinen Bruder wütend sein. Oder vom Ehebruch. Es geht nicht darum, dass du es getan hast, sondern schon der Gedanke macht dich ungerecht.
Ja, ja.
Und von der Ehescheidung, vom Schwören und eben von der Feindesliebe. Alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, wo ich mir vorstelle, das könnte für eine Zuhörerin, für einen Zuhörer auch sehr bedrückend sein. Weil das ja unglaubliche Ansprüche sind, die darin auftauchen.
Ja, es ist eine Wahnsinnszuspitzung.
Und wenn man das jetzt quasi nur eben, und da komme ich jetzt total in deine Richtung, Manu, wenn man das jetzt nur als Weisheitslehre verstehen würde, müsste man eigentlich sagen, ja, das ist eine komplette Überforderung. Also ja. Das kann kein Mensch kann so leben. Und deswegen verstehe ich die Bergpredigt auch immer so als einen Einwurf gegen die Selbstgerechtigkeit und gegen die Selbstüberhöhung, in der wir Menschen leben. Also ja. Quasi so wie etwas, was uns kurz zum Verstummen bringt und überlegen lässt, ist meine Selbstgerechtigkeit wirklich angebracht oder bin ich noch gar nicht da, wo ich sein sollte?
Ja, und mir gefällt aber schon auch das Framing, dass du der ganzen Bergpredigt und der Lehre Jesu vorhin gegeben hast. Ich will da nicht zu weit vorgreifen, aber wenn du sagst, es ist eigentlich, du liest das nicht so sehr als einen moralischen Anspruch, sondern eher als einen Zuspruch. Ihr seid frei, ihr müsst nicht hassen, ihr müsst nicht unbarmherzig sein, ihr müsst nicht selbst zusammenraffen, was ihr zusammenraffen könnt, sondern ihr dürft großzügig, barmherzig, vergebungsbereit sein. So würde ich das auch framen wollen. Und das heißt aber, man kann die Bergpredigt nicht vom Bergprediger lösen.
Ja, genau.
Man muss sagen, es spielt eine Rolle, wer das gesagt hat. Und das ist ja Inhalt dieser und der nächsten Folge, dass wir sagen, es ist eben nicht einfach irgendwie ein dahergelaufener Gutmensch, wie das heute oft dann apostrophiert wird, der jetzt ein paar moralisch steile Thesen rauslässt, sondern es ist einer, der mit seinem Auftreten Menschen auch schon ermächtigt und befreit, anders zu leben.
Ja, ja, darauf werden wir bestimmt zu sprechen kommen. Ich möchte noch mal kurz zu Gandhi zurück. Was ja Gandhi sofort einräumt, ist starke Message, guter Prediger.
Mhm.
Also man könnte jetzt sagen, in der Zeit von Jesus, das ist ein guter Rabbi.
Ja.
Der hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Und Gandhi streicht auch die große Opferbereitschaft hervor, die Jesus dann hatte, um für seine Überzeugungen einzustehen, bis in den Tod hinein. Mhm. Also so weit geht ja Gandhi mit. Und da könnte man sagen, ja, da haben wir jetzt ein Jesus-Bild, das so in der Kategorie von Sokrates irgendwo spielt.
Ja. Ne?
Also ein Weisheitslehrer, ein wirklich kluger Kopf, der aber dann durch seine Klugheit auch an den Punkt kommt, wo er dem Tod, dem gewaltsamen Tod, bei Sokrates war es der Schierlingsbecher, bei Jesus das Kreuz, ins Auge sehen kann und das auf sich nehmen kann, weil er Überzeugungen gefunden hat in diesem Leben, die wichtiger sind als sein eigenes Überleben. So könnte man das
vorstellen.
Und dass solche Figur ist Jesus wahrscheinlich bleibend auch unter säkularen Bedingungen in vielen Bezügen eine Inspiration und etwas, woran man sich orientieren kann, was wertvoll ist.
Mhm. Aber ich würde schon sagen, in der Tatsache seines Todes wird ja auch deutlich, dass er eben auch Anstoß erregt hat, missverstanden wurde, dass es eben nicht einfach quasi eine stromlinienförmige Ethik war, die er vertreten hat, die so irgendwo auf einen allgemeinen Konsens zielt und jeder, der das gehört hat, hat genickt und gefunden, ja, stimmt doch,
genauso habe ich mir das auch gedacht.
Genau, sondern das waren auch Provokationen und Jesus hat sich ja da auch wirklich nicht gescheut, Menschen auch vor den Kopf zu stoßen. Also es war jetzt nicht einfach der Hippie-Jesus, der quasi, der den Joint rumgibt und sagt, wir halten uns jetzt alle bei den Händen, sondern es war schon einer, der dann auch ganz bewusst und progressiv Konventionen durchbrochen hat, der mit Leuten geredet hat, mit denen man nicht redet, der sich mit Frauen am Brunnen unterhalten hat, am helllichten Tage vor laufender Kamera, zum großen Anstoß der Bevölkerung und auch der religiösen Elite, die gefunden hat, das gebührt sich eines Mannes nicht. Er hat sich um Menschen gekümmert, um Samariter und um Leute, die gemieden wurden von seiner Umgebung. Er hat sich mit leprösen Menschen abgegeben und in ihre Nähe begeben und sich damit selbst unrein gemacht. Er hat den Sabbat entheiligt, indem er Herren gerauft hat mit seinen Jüngern. Also er hat an allen Ecken und Enden, ich sag das nur, um diese Dimension auch einzuholen, das ist jetzt nicht einfach quasi ein verdammt lieber Kerl gewesen, ja, den sich jeder in seiner Nachbarschaft wünscht, sondern das war einer, der hat an allen Ecken und Enden auch Anstoß erregt. An vielen Stellen, das spitzt sich ja auch in den Evangelienberichten richtig zu, dass man merkt, jetzt die Luft wird dünner, jetzt muss er sich davon stehlen, weil der Mob quasi ihn versucht umzubringen. Jetzt die Pharisäer, die religiöse Elite ist immer stärker angepisst und merkt ja, der ist ja gar nicht auf unserer Seite und so weiter.
Er ist wirklich kein großer Diplomat, oder? Nein. Das muss man echt sagen. Also er wird ja dann vom Hohepriester verhört, bevor er dann an Pilatus übergeben wird. Und der Hohepriester sagt, hey, was ist eigentlich deine Lehre? Ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit, oder? Könnte man ja mal sagen, so, jetzt erkläre ich's dem und dann wird der das verstehen und dann gehen wir da friedlich auseinander. Mhm. Aber genau so läuft's ja nicht. Er sagt ja, hey, was ist für eine Frage? Ich habe ja ständig öffentlich gepredigt, jeden Tag. Hab ich gelehrt und habe vertreten, wofür ich einstehe. Frag doch einfach die Leute, was soll das?
Ja, genau.
Und die sind ja entsetzt und sagen, was, so spricht der mit dem Hohepriester? Geht überhaupt nicht.
Oder? Ja.
Jesus hatte schon auch ein massives Autoritätsproblem.
Eine große, man könnte auch sagen, eine große Unverfrorenheit im Umgang mit religiösen und auch politischen Autoritäten. Also dasselbe hast du nochmal bei Pilatus und in anderen, überall, wo man denkt, ja jetzt, wenn er sich jetzt ein bisschen geschickt anstellt, dann kann er seinen Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Und nein, meistens macht er die Dinge noch schlimmer oder ist nicht darauf bedacht, irgendwie seinen Arsch zu retten, sondern hat offenbar Überzeugung, die ihm so wichtig sind, dass er bereit ist, für sie in den Tod zu gehen.
Ja, und aber bis dahin würde ich aber sagen, ist das alles noch auf der Linie von Sokrates, von Gandhi, der auch sein Leben riskiert hat, von Martin Luther King, von Martin Luther. Also alle diese Figuren, auf die trifft das auch zu.
Ja.
Also wirklich mit einem Sendungsbewusstsein, mit einem Einstehen für das, was sie für wahr halten, wo sie sagen, okay, und wenn es ans Eingemachte geht, wenn es ans eigene Leben geht, das hier ist jetzt wichtiger.
Ja.
Aber das, was ja bei Jesus dazu kommt und wo ich dann wirklich sagen würde, das ist mehr und da ist er jemand anderes als Sokrates oder Gandhi oder Martin Luther King, ist ja diese Überzeugung, dass er eben nicht nur einfach ein guter Lehrer ist mit einer guten Idee, die man jetzt mal diskutieren und erörtern kann, sondern er hat da schon ein anderes Selbstverständnis. Und das kommt ja zum Ausdruck, als er dann verhört wird vor Pilatus. Pilatus lässt dann Jesus zu sich rufen und fragt ihn, weil das ist die Frage, die jetzt Pilatus beschäftigt. Also ist das quasi politisch gefährlich, dieser Typ, oder ist es einfach so ein Wanderprediger, der auch irgendwas erzählt? Und der fragt ihn, bist du der König der Juden? Und dann antwortet Jesus und sagt, also sagst du das jetzt oder haben das andere über mich gesagt? Und Pilatus sagt, hey, bin ich ein Jude? Also natürlich nicht, dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du gemacht? Und dann sagt Jesus etwas ganz Verrücktes. Und das finde ich, das zeigt den großen Unterschied jetzt zu allem, was wir sonst kennen von Politikaktivisten und Weisheitslehrern. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener dafür kämpfen, dass ich nicht an die Juden ausgeliefert werde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Und da sagt Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Und Jesus sagt, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und ich bin in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.
Ja.
Und das ist schon ein anderer Anspruch.
Ja.
Das Witzige an der Geschichte ist ja, dass Pilatus dann wahrscheinlich schulterzuckend davongeht und sagt, was ist schon Wahrheit? Also der ist danach total beruhigt, oder? Und denkt, ah, okay, wirklich nur so ein Wanderprediger, kein echter König. Keiner mit einem Anspruch, dass man hier jetzt die römische Besatzung rausschmeißt und einen freien Staat gründet oder sowas. Also der scheint beruhigt zu sein nach dieser Auskunft. Aber man muss sich schon mal vorstellen, was ist das für ein Selbstverständnis?
Ja, aber es ist ja doch auch ein politisches Statement oder könnte zumindest als eines missverstanden werden. Also wenn er sich selbst als König eines neuen Reiches und als König der Juden bezeichnen lässt oder bezeichnet und deutlich macht, dass, also das ist ja für das römische Imperium ist das natürlich eine potenzielle Bedrohung, wenn einer da kommt und von seinem Reich spricht und so, da hat man natürlich politische.
Ja, aber Pilatus ist völlig beruhigt, weil Jesus sagt ja gerade nicht, ja, das hier ist mein Reich, aber ich will gar nicht bis Rom, sondern der sagt ja, hey, mein Reich ist gar nicht von dieser Welt. Mhm. Also quasi, wir konkurrieren da gar nicht.
Ja.
Weil wenn es so wäre, dann hättest du jetzt ein ganz anderes Problem. Und Pilatus geht ja dann wirklich auch raus und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Also der denkt, ja, das ist nicht gefährlich. Also in seiner Ordnung ist es kein Problem.
Mhm. Ja, das Spannende ist hier dieses Stichwort des Reiches Gottes. Ich glaube, wenn man versuchen will, die Botschaft und das Anliegen von Jesus Christus auf den Punkt zu bringen oder auf den Begriff zu bringen, dann wird man bei diesem Begriff landen. So beginnt Jesus seinen öffentlichen Dienst in zwei Evangelien ausdrücklich bei Markus und Matthäus heißt es am Anfang, Jesus beginnt seinen öffentlichen Dienst und er zieht umher und sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes, manche übersetzen, ist nahe herbeigekommen. Wahrscheinlich wäre es präziser übersetzt, wenn man sagen würde, das Reich Gottes ist angebrochen. Also er tritt auf mit dem Anspruch, eben nicht nur ein paar hilfreiche Verhaltensregeln zu bringen, die soziale Kohäsion stärken, sondern er sagt, mir bricht eine neue Wirklichkeit auf. Und die Bergpredigt und alles, was er gesagt hat, lässt sich eigentlich unter diesem Schirm oder unter diesem Ruf, das Reich Gottes ist angebrochen, zusammenfassen und verstehen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz entscheidend. Da müssten wir jetzt dann nochmal zurückskippen in die Bergpredigt, wo wir angefangen haben, weil es da wirklich ganz prägnant zusammengefasst ist. Einfach mal so viel im Voraus. Anders als andere Politiker oder Weisheitslehrer tritt er ja nicht auf mit einem Rezept und sagt, so, das sind die drei Schritte, die wir jetzt umsetzen müssen und wenn diese Forderungen erfüllt sind, ist gut. Sondern der tritt ja schon auf mit dem Selbstanspruch, dass er selbst die Lösung ist. Mhm. Also nicht, dass er eine Lösung hat, sondern dass er diese Lösung ist. Und Manu, du hast eingangs schon die Seligpreisungen erwähnt. Ich würde die wirklich gerne mal lesen, auch wegen diesem fulminanten Schluss, die es hat. Und ich glaube, dass die Seligpreisungen eigentlich wie die kürzeste Zusammenfassung sind von dem, was das Reich Gottes meint in der Verkündigung von Jesus. Also er macht seinen Mund auf und lehrt sie. Und sagt, selig sind die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig sind die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig die verfolgt sind, um der Gerechtigkeit willen, ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen und dabei lügen, freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist groß, denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. Also das ist mehr als jetzt einfach eine Idee, wir brauchen ein paar gute Sozialreformen und etwas mehr Freiheit. Mhm. Das ist eigentlich die Umkehr einer ganzen Ordnung.
Ja.
Und es ist eigentlich die Behauptung, dass da eine Wirklichkeit auf diese Welt zukommt. Das ist das, was wir heute Reich Gottes nennen, eine Wirklichkeit, die auf die Welt zukommt, in der Trauernde getröstet werden, Gewaltlose Land besitzen werden, etc. Oder? Also eine Umkehr von dem, was ist. Und ich krieg seit einer geraumen Zeit immer eine Gänsehaut, wenn ich diesen einen Vers darin lese. Der heißt, selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden, weil Nawalny ja in seiner Rede vor Gericht auf diesen Vers Bezug genommen hat. Also Nawalny, der, ja, man könnte sagen, Oppositionsführer, der gegen Putin aufbegehrt hat und der wirklich durch Justizskandale im Gefängnis gelandet ist, hatte die Möglichkeit, eine Rede zu halten bei einer Verurteilung und hat dann zitiert aus einem Brief, der ihn erreicht hat von einem Menschen, der geschrieben hat, hey Nawalny, du bist doch Christ. Eigentlich müsstest du doch selig und glücklich sein, wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest. Und da sagt er, ja, genau so ist es. Und er erzählt dann, wie er daran glaubt, dass Russland glücklich und selig werden wird, weil das eine Wirklichkeit ist, die auf die Welt zukommt. Also das Reich Gottes als etwas, das auf uns zukommt.
Sagt einer, der im Gefängnis steckt und dem Tod entgegenblickt eigentlich. Ja. Es ist eine, und das zieht sich auch durch die Lehre, durch die Predigten, die Verkündigung von Jesus hindurch. Es ist eine Umkehrung der Werte. Es werden Dinge komplett auf den Kopf gestellt. Also es gibt ja die Rede davon bei Jesus, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Es gibt die Rede davon, dass die Erniedrigten erhöht werden und die Stolzen gedemütigt werden. Jesus spricht davon, dass reiche, angesehene Menschen große Eintrittsprobleme ins Reich Gottes haben, also wie ein Kamel durchs Nadelöhr quasi. Ja. Die Armen aber werden in den Seligpreisungen werden glückselig genannt. Ja. Feinde sollen nicht verachtet und getötet werden, sondern geliebt, gesund geliebt werden. Gewalttäter nicht gerecht werden, sondern mit ihrer eigenen Schwachheit eigentlich konfrontiert werden. Das ist ja eigentlich die Pointe dieser Rede von die andere Wange hinhalten. Ja, es ja nicht einfach darum geht, sich alles gefallen zu lassen und sich wie ein Hund prügeln zu lassen, sondern darum geht eigentlich die Schwachheit in der Gewalttätigkeit des anderen noch zu exponieren und deutlich zu machen, damit zwingst du mich nicht in die Knie. Die Zerbrochenen, die Verzweifelten werden im Reich Gottes willkommen geheißen. Ganz viele Reich Gottes Gleichnisse mit dem Gastmahl und so weiter, in dem am Schluss eben von den Hecken und Zäunen diejenigen zum königlichen Mahl eingeladen werden, die einen Thronsaal sonst nie betreten könnten und so. Also es wird strategisch, Jesus unterläuft strategisch die Logik und Funktionsweise der Gesellschaft und macht deutlich, was mit mir anbricht, das funktioniert nach anderen Regeln.
Also das sind zwei ganz, ganz wichtige Dinge gesagt, die wir unbedingt festhalten müssen. Das eine ist, Jesus ist nicht der, der sagt, hey, ich finde, es ist ein bisschen ungerecht, jetzt wir machen es ein bisschen gerechter. Der sucht nicht einen vermittelten Mittelweg, der irgendwie sagt, so wäre es doch fairer für alle, sondern es ist wirklich die Umkehr der Zustände, die jetzt sind. Also der Arme wird reich, oder? Und das ist das eine. Und der andere Punkt, der mir eigentlich fast noch wichtiger ist, es geht nicht um somewhere else. Also es ist nicht, ja, jetzt hier auf Erden ist das halt alles ein bisschen doof, aber im Himmel wird das dann so sein. So wird es ja ganz, ganz oft interpretiert. Also wenn Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dann hat man gesagt, ja, der meint das Himmelreich, also dann später mal, wenn wir tot sind, dann ist das so. Denn das ist ja überhaupt nicht die Message, sondern die Message ist, hey, es kommt etwas auf euch zu, es ist nahe. Und mit dem, dass ich in die Welt gekommen bin, also nicht ich, Stefan, sondern Jesus, der in die Welt gekommen ist, hat das schon angefangen.
Ja.
Das ist die Wirklichkeit, unter der ihr eigentlich lebt und die ihr noch nicht seht.
Ja, da bricht etwas Neues in diese alte Welt hinein, da bricht etwas hinein, was alles auf den Kopf stellt und quasi die Logik des Reiches Gottes, die Logik Gottes einbringt in unsere Welt. Und das ist natürlich, kann man sagen, zugespitzt, da kommen wir in der nächsten Folge drauf zu sprechen, aber zugespitzt wird das natürlich im Lebensweg Jesu selber deutlich, weil er ja nicht nur die Umkehrung der Werte predigt und quasi diese Logik auf den Kopf stellt in seiner Lehre, sondern weil er selber ja als Gott oder als Gott-Mensch eigentlich alle Erwartungen durchkreuzt, die man an einen anständigen Gott hegen kann, und selber in jungen Jahren verurteilt, der Gotteslästerung angeklagt und hingerichtet wird. Also im Lebensweg Jesu selbst wird deutlich, irgendwie da läuft etwas komplett anders. Und in der Auferstehung wird dann deutlich, ja, aber es ist eben nicht das ultimative Versagen und der ultimative Sieg des römischen Imperiums oder der weltlichen Logik, sondern hier wird dann noch einmal im Leben von Jesus wird noch einmal alles unterlaufen.
Jetzt bist du natürlich schon ganz, ganz weit nach vorne gesprungen.
Nach vorne geprescht,
Ich würde mal sagen, nehmen wir nochmal Gandhi auf, den wir ganz am Anfang hatten. Das ist ja jetzt eigentlich die Frage, die du jetzt schon vorweggenommen hast. Ja, stimmt das denn? Also ist das denn wirklich so, dass der jetzt ein Gott ist? Oder ist es so, dass das ein sehr opferbereiter, bewundernswerter Mensch war, über den danach vielleicht seltsame Dinge geschrieben wurden? Oder vielleicht hatte der auch teilweise ein bisschen eine Meise und hat sich irgendwie selbst ziemlich überschätzt und nicht gedacht, dass er die Wahrheit sagt, sondern die Wahrheit ist? Und dieser Frage müssen wir wirklich dann in einer eigenen Folge nachgehen. Das machen wir das nächste Mal. Aber ich weiß ja jetzt schon mal, wo du stehst und freue mich drauf, Manu.
Ja.
Hey, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wir freuen uns über das Feedback, das ihr uns schickt. Und wir wissen, dass wir bis jetzt in den Folgen noch nicht drauf reagiert haben. Aber wir werden ganz bestimmt in einer Folge, die wir dann nach dieser Serie bringen, wirklich versuchen, auf möglichst vieles zu antworten und euch auch, wo immer es geht, persönlich zurückzuschreiben. Und wenn wir damit ein bisschen in Verzögerung sind, dann verzeiht uns das. Es ist nicht, weil es uns nicht interessiert, sondern weil es einfach sehr viel ist. Und das ist ganz erfreulich. Herzlichen Dank euch.
Ja, wir hören uns. Tschüss.